Oh, Sarah, gestern, ne? Gestern hat mir eine Freundin ein Video geschickt. Und auf dem Video war sie drauf, wie sie Musical aufgeführt hat und ein Solo gesungen hat. Und
Wow.
ja, und das war für sie so ein Kindheitstraum. Und ich saß hier wirklich, ich hatte Tränen in den Augen, mir sind die Tränen runtergekollert, weil mich das so gerührt hat, sie da so zu sehen. Das war, ja, mich hat das richtig gerührt. Hast du das, also so, dass ich so richtig stolz war auch, was weißt du, und dann Kennst du so Momente, wo du dann so deine Freunde siehst oder so und einfach richtig stolz oder glücklich für die bist?
Ja, voll, auf jeden Fall. Also ich meine, wir waren jetzt ja auch Sonntag bei einer Babyparty. Und wenn man, genau, ich glaube, wenn ich auch vor allem meine Freundin sehe, wie sie mit ihren Kindern sind, oder ich habe auch schon einige Freundinnen, die echt große Kinder haben, da denke ich immer krass, so was du alles irgendwie mit Job und zwei Kinder und Haus. Und da denke ich mir, wow, das kenne ich. So voll den Respekt
Ja,
auch.
gell?
Ja.
Ja, war ein richtig schöner Moment irgendwie. Damit würde ich sagen.
Herzlich willkommen zu Deutschlands Podcast Nummer 1. Ja, das finde ich gut, das finde ich lustig. Aber eigentlich sind wir damit auch direkt beim Thema. Das hier ist dein Podcast für Spaß und Größenwahnsinn.
Und nebenbei machen wir auch noch Deep Dives in psychologische Themen und Spiritualität.
Wupp, denn am Ende des Tages
gibt es keinen Ersatz für Glitzer.
Haben wir einen Jingle?
Herzlich willkommen zur 29. Folge.
Kein Ersatz für Glitzer.
Wir haben heute ein spannendes Thema.
Wir dive direkt rein.
Oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja,
Let's
wir
go.
haben ein spannendes Thema, und zwar ein Thema, glaube ich, was auch sehr stark unbewusst abläuft.
Auf
Also
jeden
ich
Fall.
finde, das ist auch etwas, was man, wo man sich wirklich selber einfach überhaupt nicht sieht, dass man es tut.
100%. Ich habe es bei mir auch lange nicht gesehen. Also ja, wir reden heute über das Thema Kontrolle. Wo bist denn du eigentlich so ein Kontrollfreak?
Ich habe das schon alles abgelegt.
Ich bin komplett durch mit dem Thema.
Ich bin nur noch am Vertrauen.
Ich bin fertig.
Ja, ich bin fertig.
Also, oder wo hast und wo hattest du es?
Was ich ja spannend fand, als ich über das Thema nachgedacht habe, wir haben ja eine Folge zu People-Pleasing, dass ja auch People-Pleasing, deswegen da auf jeden Fall, auch ein Versuch ist, das Gegenüber zu kontrollieren. Denn wenn du die Bedürfnisse des anderen ständig erfüllst oder versuchst zu erfüllen, dann kontrollierst du ja, wie die Person über dich denkt. Du versuchst, dass die Person dich mag oder dass sie dir Liebe schenkt oder irgendwas schenkt, obwohl du nicht dein authentisches Ich zeigst. So, das fand ich ganz interessant. Aber natürlich auch auf der Heilungsreise, und darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, dass wenn man anfängt, auf Ernährung zu achten und auf Lifestyle zu achten und, ich sag mal, gesunde Dinge in den Alltag und in das Leben zu bringen, dass das irgendwann auch zu einem Mechanismus werden kann, wodurch man ja kontrolliert, wodurch man die Gesundheit oder versucht zu kontrollieren, weil man ja eben auf gar keinen Fall mehr krank werden möchte oder weil man auf gar keinen Fall mehr möchte, dass es einem schlecht geht. Und da hatte ich auf jeden Fall, das war ja letztes Jahr ein langer Prozess bei mir zum Thema Essen gehen und zum Thema Ernährung, dass ich da ja das sozusagen aufbrechen durfte, denn irgendwann wurde es zu einer Art Kontrollmechanismus auf jeden Fall bei mir.
Voll gut, dass du das auch so erkannt hast. Ich war ja auch mal an dem Punkt, dass ich Essen, also ne, ich finde, es ist immer dieses Schneidebrett. Ernährung, bewusste Ernährung, um zu heilen mit körperlichen Symptomen, finde ich super, super wichtig, weil es ist einfach nachgewiesen, dass es den krassen, krassen Einfluss hat. Und gleichzeitig, ich bin damals auch am Punkt gekommen, wo mich das irgendwann angefangen hat, so zu kontrollieren und das so ein, ja, ich konnte es da manchmal gar nicht mehr richtig erklären, aber es war so, es muss jetzt so sein, es muss jetzt so sein.
Oder auch, dass dann irgendwann Angst ist, bestimmte Dinge zu essen.
Ja.
So, das ist einfach, dass man nicht mehr entspannt ist im Verhalten, ja.
Voll,
Sondern,
ja.
ja. Was du übrigens sehr Lustiges gesagt hast, ich musste gerade ein bisschen lachen, das ist ein Schneidebrett. Ich glaube, das heißt, es ist ein zweischneidiges Schwert oder so. Das ist dieses Schneidebrett, und du warst dann so ernst. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich musste richtig mein Lachen zurückhalten, ja. Das ist halt dieses Schneidebrett.
So Sprichwörter, ich kann das gar nicht, ne?
Ich glaube, es heißt, es ist ein zweischneidiges, heißt das nicht so, zweischneidiges Schwert oder so?
Ja, ich glaube. Ich habe auch irgendwann, was habe ich neulich gesagt? Ja, das ist jetzt aber ganz glattes Eis hier. What?
Also das Schneidebrett, das in zwei Teile aufgeteilt ist. Wir haben einmal gesunde Ernährung, die uns ja auch, ich glaube, bei dir ist es ja auch so, bei mir ist es auf jeden Fall so, hätte ich eine Zeit lang meine Ernährung nicht so krass, in Anführungszeichen, kontrolliert, hätte ich da nicht so viel angepasst, dann wäre ich ja auch nicht an dem Punkt, wo ich heute bin. Aber irgendwann kommt eben dieser Moment, wo, ja, was wir gerade gesagt haben, so, ich hatte Angst, was zu essen. Ich dachte, wenn ich jetzt eben das und das esse, geht es mir sofort wieder schlechter. Und ich glaube, diese Angst durfte ich mich stellen, um eben wieder ein Leben in Balance zu führen.
Weißt du, was ich gerade eben auch gedacht habe, als du das so gesagt hast, auch mit dem People-Pleasing? Ich glaube, es war auch auf meiner Reise so ein ganz unschöner Anteil, den ich irgendwann zugeben musste, dass ich gewisse manipulative Anteile auch in mir hatte, die wirklich, also ne, ich bin kein Mensch und ich war auch nie ein Mensch, der bewusst irgendwie manipuliert hat, aber in meiner damaligen Beziehung, vor allem vor 7 Jahren, war ich ja so ein bisschen am Anfang der Beziehung auf jeden Fall in so einer Retterrolle und habe, glaube ich, dadurch auf eine emotionale Art auch manipuliert und habe gedacht, okay, dann kann ich das kontrollieren, dass der andere irgendwie bei mir bleibt oder whatever it is, da steckt ja auch dann oft eine Verlustangst hinter. Das ist ja auch ein krasses Kontrollthema.
Auf jeden Fall, ja. Und es ist natürlich Kontrolle, da hast du es ja auch schon angesprochen, ist eines der, ja, ein super unbewusstes Thema auch. Also viele machen das ja einfach sehr unbewusst und haben wir ja auch getan und machen es wahrscheinlich ja auch noch hier und da. Und es ist so dieses, ich glaube, es ist auch häufig ein großes Schattenthema, weil gerade was du angesprochen hast, dieses Manipulative, der manipulative Anteil, das ist ja, dass man sich dem stellt und das ins Bewusstsein ruft und sagt, boah, da kontrolliere ich, da bin ich vielleicht sogar ein bisschen manipulativ, ist einfach, ja, kann sehr schwer sein manchmal.
Voll, und ich glaube, bei diesen unbewussten manipulativen Verhaltensmuster ist man ja auch vor allem manipulativ sich selber gegenüber.
Ja, klar. Also, ja. Ne? Was auch uns bestimmt beide auch betroffen hat, ist so das klassische Selbstsabotage.
Nein, das hatte ich ja nie.
Ja. Einmal ist nicht. Ich glaube, das haben auch schon viele in der einen oder anderen Form getan.
Ich glaube, die meisten sabotieren sich selber. Also ich sabotiere mich auch immer noch selber an vielen Punkten.
Klar.
Ich glaube, das ist so ein Prozess. Ich würde sagen, wirklich die wenigsten Menschen, und das sind dann aber auch schon richtige Lehrmeister oder so, können wirklich da schon sagen, ich manipuliere mich nicht selber.
Auf jeden Fall. Denn Selbstsabotage ist ja auch einfach eine Möglichkeit der Kontrolle, oder es gibt einem Kontrolle, weil man vorhersagen kann, was passiert. So, ich wusste ja, dass die Beziehung in die Brüche geht, aber eigentlich sind da super viele Selbstsabotagemechanismen, waren da aktiv. Oder ich wusste ja, dass ich da schlecht abschneide, aber eigentlich hast du dich selber sabotiert und hättest vielleicht viel besser, ja, was auch immer es ist, da abschneiden können oder gerade auch bei Beziehungen.
Das stimmt. Und dahinter, also hinter diesem Kontrollwunsch, weil es passt gerade auch so gut, was du mit Beziehung gesagt hast, steht ja immer, also welche Emotion steht dahinter? So, dahinter steht immer Angst. Und das ist im Grunde, also wenn wir versuchen, was zu kontrollieren, wissen wir, dahinter steht eine Angst. Und wenn wir ständig aus dieser Angst handeln, ist diese Angst wie so eine Hypnose. Ja, weil sich das ja vom inneren Auge immer mehr steigert. Und dann produziert man ja diese Bilder konstant. Und meistens wird es dann einfach wahr, weil man ja eh schon die ganze Zeit innerlich in dieser Realität gelebt hat.
Genau, es ist so ein bisschen diese self-fulfilling prophecy. Ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst.
Ja.
Man prophezeit etwas oder prognostiziert etwas. Und eigentlich nur, weil man es schon prophezeit oder prognostiziert, passiert es dann eben auch. Wie gesagt, die Beziehung geht zu Ende. Ach, das mit dem Job wird sowieso nichts. Das wird sowieso nicht klappen. Und da ist man eigentlich schon, wenn man so Sachen sagt, ist man eigentlich schon, eventuell sollte man zumindest sich mal anschauen, in einem Selbstsabotagemuster drin.
Voll.
Weil wenn du wirklich denken würdest, dass es nicht funktioniert, wieso tust du es dann überhaupt? Also wenn du wirklich zu 100% wüsstest, das wird nichts, dann gäbe es ja eigentlich keinen Grund, dem noch nachzugehen.
Das stimmt. Hast es wieder auf den Punkt gebracht, Sarah.
Ich glaube, was auch so klassisches kontrollierendes Verhalten ist, was auch super viele in bestimmten Bereichen haben, die einen mehr, die anderen weniger, ist Perfektionismus.
Das ist ja ein ganz großes Kontrollding, ne? Hattest du das in vielen Bereichen oder in einigen?
Oh, ich habe das auch immer noch wahrscheinlich in vielen Bereichen.
Psst, wir sind geheilt.
Ja, wir sind geil. Na gut, auf jeden Fall alles, was so schulisch war früher. Ich glaube, da ganz viel. Ich glaube, was auch so Ordnung angeht zu Hause, ich kann das auch nicht gut. Da ist, glaube ich, auch so ein Anteil Perfektionismus immer noch drin. Ich mag es einfach nicht, wenn es chaotisch ist zu Hause. So manche mögen das ja. Ich fühle mich da wirklich nicht wohl. Und gleichzeitig war das auch ein Prozess zu lernen, es muss nicht jede Woche irgendwie die Wohnung komplett geputzt werden. So, sondern man kann das irgendwie auch ein bisschen entspannter regeln. Mhm. Ich glaube, in so Sachen, ja. Was würdest du sagen bei dir?
Also, ich hatte wirklich einen krassen Perfektionismus in der Schule damals, gar nicht von meinen Lernleistungen her oder so, was ja, glaube ich, bei dir dann auch so war, ne?
Ja.
Sondern wenn zum Beispiel Mappenabgabe war und das war richtig absurd, wirklich. Und dann war da ein Fehler und ich habe den ausgekillert, also ein Rechtschreibfehler, ich konnte das nicht. Dann habe ich die ganze, weil dann schreibt man mit einem anderen Stift da irgendwie, dann sieht man, es ist zwei unterschiedliche Stifte, dann habe ich die ganze Seite nochmal neu geschrieben. Also da war das früher ganz viel. Ich habe das immer noch in so manchen Bereichen tatsächlich. Also wenn ich Unterlagen abgebe oder so, dass es so krass alles perfektionistisch sein muss. Das übe ich auch immer wieder. Yes, ich habe es unperfekt abgegeben. Yeah. Das ist auf jeden Fall so ein Ding. Ich habe das schon auch manchmal mit so Einrichtung, dass ich dann immer gerne, also da bin ich dann so ein bisschen freaky, wenn irgendwas nicht gleichmäßig ist. Auf anderen Seiten dann aber auch irgendwie wieder gar nicht. Also es ist irgendwie eine weirde Kombi. Weißt du, auf der einen Seite habe ich kein Problem damit, mir irgendeine Designerlampe an die Decke zu tackern. Und auf der anderen Seite freakt es mich aus, wenn alle Griffe nicht millimetergenau auf der gleichen Höhe sind.
Ja.
What?
Da würde mich aber interessieren, weil die Beispiele, die du genannt hast, ich habe da tatsächlich nicht reingeschaut, aber viele Menschen, die ja Zwänge haben, also Zwänge, wenn man Zwang hat, versucht man ja eigentlich auch zu kontrollieren. Oder nicht eigentlich, man versucht zu kontrollieren. Ja. Das ist ja auf Englisch OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Und das, was du nennst, zum Beispiel, dass die auf Millimeter genau gleiche Höhe sein müssen oder ich musste die Seite neu schreiben, das würde ich schon fast eher in Zwänge kategorisieren tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du da jemals darüber nachgedacht hast.
Das war es dann wirklich nicht.
Okay.
Aber ist mir einfach immer mal aufgefallen, dass ich würde schon sagen, das war noch so ein Perfektionismus-Ding, weil wenn ich es ja zeitlich dann nicht geschafft habe, war ich auch in der Lage, es anders abzugeben zum Beispiel.
Okay, ja.
Und wenn die Griffe halt dann nicht genau sind, ja, dann nervt es mich halt einfach. So, weil es nicht so geil.
Aber dann war die Tür, glaube ich, Richtung Zwänge auf jeden Fall auf. Nee, okay.
Nee.
Okay.
Ich glaube nicht, ich habe da immer noch die, also nee.
Weil da kenne ich ja auch einige, ja, auch Menschen in meinem Umfeld, weil häufig fällt das ja tatsächlich gar nicht auf. Das kann man ja auch sehr gut verstecken. Und ich habe mich gerade gefragt, okay, wo ist, aber dann war es bei dir nicht der Fall, aber wo ist eigentlich dann schon, ich glaube, das ist ja meistens fließend. Wo ist die Grenze, wo ist es eigentlich ein Zwang? Und wo ist es noch, wo man
aber
sagen würde, okay, ist perfektionistisch.
Zwang wäre es wirklich, wenn man nicht in der Lage wäre, es anders zu machen?
Ja, wenn man zumindest in Kauf nehmen würde, zum Beispiel die Arbeit später abzugeben.
Ja, genau. So war das ja nie. Ich mag zum Beispiel auch immer noch, wenn alle irgendwie Kleiderbügel gleich sind, da bin ich dann irgendwas, ne, habe ich jetzt auch nicht, kann ich auch mitleben.
Ja.
Also, ja. Ja. Nee, ich glaube, Zwang ist dann schon echt, wenn es nicht mehr anders geht. Wenn einen das dann richtig einnimmt.
Oder man lässt es dann, aber genau, man hat dann vielleicht eine halbe schlaflose Nacht oder so, ja.
Nee, so schön wartet bei mir nicht. Ich wollte einfach, dass es schön ist.
Ja. Aber genau, das ist, glaube ich, auch was, so Zwangsverhalten, ich habe das immer mal wieder, also jetzt, wenn ich auch zurückdenke, wenn ich Menschen kennengelernt habe, damals war mir das ja noch nicht so bewusst, also ich hatte das Bewusstsein nicht dafür, also dass es echt Leute gibt, die keine ungeraden Zahlen im Kühlschrank haben können, also es muss immer eine gerade Anzahl Äpfel, Eier und so weiter im Kühlschrank sein und das ist, glaube ich, tatsächlich auch weiter verbreitet, als man glaubt.
Auf jeden Fall. Ich kannte schon Leute halt mit Zwängen. Deswegen würde ich auch sagen, bei mir war es
nicht.
Du weißt, das ist ein komplett anderes Level. Ja, ich kannte mal jemanden, der konnte keine Türklinken anfassen. Das stelle ich mir richtig, richtig schwierig vor, weil halt überall.
Ja.
Also ist mir vorher nicht aufgefallen, wie viele Türklinken wir so anfassen. Und einen, der einen Waschzwang hatte.
Ja.
Der hatte dann auch schon so richtig übel trockene Haut. Das ist schon echt ein anderes Level. Die Leute machen das dann ständig und es geht wirklich kaum Weg drumherum irgendwie.
Das stimmt, ja. Genau, also wir haben ja Perfektionismus und auch, was ich früher auf jeden Fall auch viel mehr gemacht habe und was tatsächlich, wenn wir drüber reden, vielleicht kannst du auch berichten, du warst ja jetzt auch ein paar Monate unterwegs, ist so das Thema, alles zu planen. Ist ja auch eine Art von Kontrolle. Und ich habe mal mit einem Amerikaner gesprochen, der hier nach Deutschland gezogen ist, und er meinte, ihm ist das noch nie begegnet, dass die Leute einfach die nächsten 40 Wochenenden wissen, was sie machen.
Hey, was ist das hier, ey? Das ist ja wirklich, da fragst du irgendwen, wollen wir mal frühstücken gehen? Ja, ich habe in 7 Wochen hätte ich morgens Zeit. What? Und was ist mit den 7 Wochen dazwischen?
Da ist auch die Frage, wann ist es noch Kontrolle und wann ist es irgendwie Planung? Aber ich war auch früher, ich wusste jedes Wochenende, was ich mache, vom einen Event zum nächsten und habe wenig einfach mal fließen lassen. Und tatsächlich richtig gelernt habe ich das, als ich nach Hamburg gekommen bin. Damals in Köln war es noch ein bisschen anders. Dann habe ich gesagt, also ich nehme mir mal ein Wochenende nichts vor. Aber häufig sind dann doch einfach spontan so schöne Dinge passiert, dass ich mittlerweile eher so ein bisschen den Zwang habe vielleicht, oder nicht Zwang, aber zumindest eher in die Richtung tendiere, ich will lieber gar nichts planen, weil immer so tolle, so es ergeben sich einfach so schöne Dinge, wenn man einfach mal nicht plant, ja. Aber da war ich tatsächlich auch einfach, dass man sehr viel plant. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch so ein Thema, dass man dadurch versucht, ja auch zu kontrollieren, was passiert.
Auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt Leute, ich kenne Leute, die haben 5-Jahres-Plan so. Und, ich finde dann, wenn man in so eine krasse Planung reingeht, lässt man dem Leben wenig Chance. Und ich finde, das Leben hat oft Überraschungen irgendwie in sich. Und
auf jeden Fall.
Ja, wenn alles durchgeplant ist, macht man halt keinen Raum, dass überhaupt so ein Flow entstehen kann. Und ja, auch da, ich finde, also für mich ist so eine Balance wichtig. Es gibt schon auch Sachen, für die ich mich fest verabrede, und es gibt auch vereinzelt Sachen, wo ich schon im Voraus plane. Aber und ich lasse immer Raum für, dass auch was spontan entstehen kann. Ich würde mich niemals, also mich würde schon, ja, mich würde stressen, wenn es so voll geplant ist alles.
Ja.
Sag ich jetzt, ey. Ich sehe schon, dass ich in 3 Monaten voll ausgeplant bin mit irgendwas, ey.
Leute, wann gehen wir Kaffee trinken? Ich habe am 28.09. um 13 Uhr hätte ich ein 1/2-Stunde-Fenster. Du könntest vorbeikommen.
Genau.
Ich habe tatsächlich, mir ist noch eine Sache aufgefallen, die auch, ja, die mir nicht einfach gefallen ist, mir das einzugestehen. Und zwar in vielen, ich sag mal, zwischenmenschlichen Beziehungen war ich häufig der zuhörende Part. Und durch das eher Zuhören und durch das eher Fragen gibt mir das auch wieder Kontrolle, weil ich ja sehr viel über die Menschen weiß, weil ich denen helfen kann. Und das hat mir ein Gefühl von Sicherheit gegeben. So, ich weiß was über die Menschen, sie haben sich geöffnet. Und da auch sich selber einzugestehen, so, oh krass, das ist eigentlich auch nicht unbedingt manipulativ, aber da ist auch ein kontrollierender Anteil drin und halt irgendwie eine Angst. Dem, ja, das ist auch eine Sache, der ich mich stellen durfte und spannend war, als ich vor ein paar Jahren mit innerer Arbeit angefangen habe und dann auch Freunde gefragt habe, so, was sind vielleicht Eigenschaften, die dich eher an mir nerven? Haben sie auch gesagt, du erzählst so wenig von dir. Also mein Versuch zu kontrollieren, indem dass ich zuhöre, hat eigentlich das Gegenteil bewirkt und hat die Leute eher von mir weggestoßen, als dass sie die Leute zu mir gezogen hat. Und das war auch so ein krasser Aha-Moment für mich damals.
Also 2 Sachen. Erstens finde ich es mega stark irgendwie, dass du diesen Anteil in dir auch zugeben kannst, weil es sind ja echt auch die unangenehmen Teile, finde ich.
Ja.
Und ich finde, du hast es so schön beschrieben, weil das ist ja genau das, was Kontrolle und Angst machen, dass man im Grunde die ganze Zeit damit beschäftigt ist, was nicht eintreten soll, ja, und man versucht es zu kontrollieren und ich habe das doch jetzt hier, das ist ein safes Ding, und je mehr man das versucht, desto mehr erreicht man eigentlich das Gegenteil am Ende des Tages.
Ja, das hast du schön gesagt. Magst du, weil du jetzt gerade so reindeifst und ich glaube, es passt voll gut, magst du sagen, genau, was steht hinter, du hast es ja eben schon erwähnt, was steht hinter Kontrolle, warum tun wir das? Woher kommt es vielleicht?
Ja, was steht hinter Kontrolle? Also im Grunde liegt da wirklich einfach erstmal Angst hinter. Und je mehr wir kontrollieren, desto mehr sind wir in der Angst. Und Kontrolle kann da ja einfach auf so vielen Ebenen passieren. Ja, also wo kontrollierst du dich selber? Wo kontrollierst du andere? Wo versuchst du das, was vielleicht im Job alles zu kontrollieren? Und klar, manchmal gibt es Anteile, wo wir sagen, okay, ich muss jetzt hier irgendwie einen Überblick behalten oder anleiten, aber am Ende des Tages ist Kontrolle ja irgendwo auch eine Illusion, oder?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, beziehungsweise über die Dinge, die wir versuchen zu kontrollieren. Weil dazu kommen wir später noch, wir haben ja schon Einfluss auf Dinge, aber meistens die Dinge, die wir versuchen zu kontrollieren, das ist ja häufig im Außen.
Ja.
Darüber haben wir meistens keine Kontrolle. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum wir es dann versuchen zu tun in diesen Bereichen.
Ja.
Weil sie eigentlich nicht existiert.
Voll. Ich habe auch einen Satz gelesen, den fand ich tatsächlich auch ganz spannend, weil ich glaube, dass es auch vielen so geht, dass ja viele versuchen irgendwie, ich meine, wie oft habe ich den Satz schon gehört, so ich versuche mein Leben in den Griff zu bekommen. Ja, und das ist im Grunde genau das, so ich versuche mit Kontrolle Ziel XY zu erreichen, weil dann habe ich mein Leben im Griff. Aber das Leben ist ja irgendwie kein Feind, den man festklammern muss, ja, sondern das Leben ist für dich und nicht gegen dich. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, wo ich auch einfach irgendwie Menschen mitgeben mag, so traut euch mehr rauszugehen und einfach mal Dinge zu machen, ohne das Outcome zu kennen.
Ja. Ja, es ist so spannend, dass du das sagst, Leben in den Griff bekommen, voll schön, weil mir kommt auch dieses Bild, eigentlich ist ja das Leben wie so ein Fluss. Und wenn wir versuchen zu kontrollieren, das versuchen manchmal das Leben in den Griff zu bekommen, dann schwimmen wir eigentlich dagegen. Aber wir können häufig nichts gegen den Fluss des Lebens tun, sondern wenn Dinge im Außen passieren, dann passieren sie. So ja, wir können beeinflussen, wie wir darauf reagieren. Und natürlich können wir Dinge beeinflussen. Aber gleichzeitig geht es ja genau darum, loszulassen und eben dann mit dieser Welle des Lebens mitzuschwimmen.
Voll. Ja, das hatte ich ja, dass du das Bild jetzt nochmal nennst, ist so schön, weil ich war in Peru mal an so einem richtig, richtig wilden Fluss und überall waren riesige Steine so drin. Und da habe ich dann auch irgendwie nochmal gedacht, ja, Wasser ist einfach immer im Flow und egal, was im Weg ist, so das Wasser sucht sich einen Weg drumrum und kämpft da nicht gegen an. Ja, das Wasser steht da nicht vorm Stein und sagt, beweg dich, move. Ja, es fließt drumrum. Es geht nicht in den Kampf. Und ich glaube oft hängt Kontrolle auch mit Kampf zu tun, also zusammen.
Ja, ich glaube, da ist auch ein großes Thema Akzeptanz, weil du eben nicht akzeptierst, was gerade da ist.
Ja.
Erstmal nicht akzeptierst und da noch nicht vertraust, sondern eben genau vor dem Stein stehen bleibst, anstatt eigentlich kannst du ja um den Stein herum. Es dauert vielleicht länger, als du gedacht hast, so du wusstest nicht, dass der Stein da ist und es dauert länger, ist vielleicht unangenehmer, vielleicht gibt es ein bisschen Schmerz, vielleicht auch nicht, aber du kommst ja letztendlich wieder an, wo du hin wolltest.
Ja, genau.
Ja.
Ich glaube auch, dass wir diese Sicherheit und dieses Vertrauen nur finden können, indem wir uns den Ängsten stellen. Also
auf jeden Fall.
Indem wir sagen, okay, ich habe jetzt Angst. Ich glaube wirklich das. Ich habe mich ja heute noch mal ein bisschen mit Eugen Drivermann beschäftigt. Ich mag ihn jetzt nicht. Du kanntest ihn ja nicht.
Genau, ich kannte ihn nicht. Also ich kenne ihn aus deinen Erzählungen, aber vielleicht magst du noch mal die Zuhörenden mitnehmen, wer das ist und was du heute von ihm mitgebracht hast.
Ja, ist tatsächlich ein sehr erfolgreicher theologischer Autor, ein Kirchenkritiker, Seelsorger und Psychotherapeut. Er kritisiert zum Beispiel übrigens auch, dass die Kirche jahrhundertelang ganz viel mit Angst gearbeitet hat. Genau, und der sagt im Grunde, dass das, was hinter der Angst liegt, oft die Angst davor ist, schuldig zu werden. Also schuldig vor sich selber, schuldig vor anderen, was könnten andere denken, ich könnte versagen. Und er sagt, das ist der größte Antreiber oft von Angst, schuldig zu sein. Und das finde ich so spannend irgendwie auch.
Aber was meint er mit schuldig? Weil wenn ich an Schuld denke, das ist ja eher ein, sag mal, negativ behaftetes Wort.
Ja.
So Schuld an etwas, Schuld, dass ich vielleicht jemandem Leid zufüge, Schuld, dass, so was meint er mit diesem Schuldig-Begriff?
Ich glaube, so habe ich es auf jeden Fall für mich interpretiert, dass es gar nicht um eine sachliche Definition von Schuld geht, sondern das innere Gefühl, sich schuldig zu machen. Ich könnte wen enttäuscht haben, ich könnte dafür wen im Stich gelassen haben, ich könnte versagen, ich könnte den falschen Weg gegangen sein.
Okay, ja.
Genau.
Weil ich glaube, er wählt von seiner Wortwahl, ist er, glaube ich, manchmal, ich sage es mal, nicht Mainstream.
Nee, definitiv nicht. Ist auch ein unfassbar belesener Mensch. Also
ja.
Sehr intellektuell auf jeden Fall.
Also schuldig im Sinne von, wenn es nicht funktioniert, trage ich die Verantwortung. Wenn ich Menschen enttäusche, wenn ich das doch nicht erreiche, dann fühle ich mich schuldig verantwortlich dafür. Ist es das?
Genau, ich glaube aber auch, dass es noch viel tiefer und weiter geht bei vielen. Also zum Beispiel, oh Gott, ich könnte jetzt meinen Partner enttäuschen, wenn ich diesen Weg gehe und es funktioniert nicht, dann hat er seine ganze Energie irgendwie da mit reingesteckt. Oder meine Eltern haben mir meine ganze Ausbildung bezahlt, jetzt mache ich doch was anderes, ich fühle mich schuldig. So.
Ja.
Also ich glaube, man kann sich auf so vielen Ebenen, ich will nicht sagen, schuldig machen, weil darum geht es ja gar nicht, aber schuldig fühlen für das, was man macht, weil, ja, oder sei es zu sagen, okay, ich beende diese Beziehung, aber ich habe Angst davor, schuldig zu sein, weil ich den anderen verletze.
Es gibt ja, das macht total Sinn.
Ja.
Das ist natürlich häufig, ja.
Ja, oder ne, wenn man andere Wege geht und dann Angst hat, irgendwie zum Beispiel finanziell, oh, ich könnte wen um Geld fragen müssen oder ne? Es sind alles dann am Ende des Tages, es ist eine Angst, schuldig zu werden, irgendwem anderes gegenüber oder sich selber.
Und wie würdest du sagen, ist dann sozusagen die Brücke zu Kontrolle? Also weil wenn wir die Angst, also hinter der Angst ist dieses sich also schuldig fühlen vielleicht am Ende, dann kommt die Angst und dann kommt da, deswegen kontrollieren wir, weil wir uns diese Angst nicht stellen wollen.
Genau, weil wir das vermeiden wollen, uns schuldig zu fühlen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Antreiber bei vielen, bei mir auch, auf jeden Fall. Also mittlerweile nicht mehr so, ich glaube, ich habe immer noch Momente auf jeden Fall, wo das anspringt, aber es war früher auf jeden Fall sehr stark. Ohne dass ich wusste, ich hätte es niemals so formuliert.
Ja, das sind wir schon. Ja. Früher hätte ich aber gesagt, ich bin auf gar keinen Fall, ich habe kein Thema mit Kontrolle.
Kein Thema. nee, ich hätte es niemals so formuliert, aber und er sagt eben auch, dass Vertrauen der einzige Weg da wirklich raus ist. Also Vertrauen ins Leben, Vertrauen in sich selber. Ja, da sind wir wieder bei dem, was ich eben gesagt habe, das Leben ist kein Feind, also Vertrauen, dass das Leben auch nicht gegen einen ist. So.
Und da ist ganz wichtig, da kommen wir vielleicht später, also am Ende nochmal zu oder später, weil ich meine, es gibt ja viele Menschen, und dazu gehören wir ja auch, die haben ja auch Schicksalsschläge erlebt. Und da will ich einfach nur allen mitgeben, weil häufig hört man ja, also, ja, du musst so vertrau doch einfach dem Leben und vertrau irgendwie dem Universum oder was es dann noch immer ist. Und gleichzeitig kann man sowas aber auch lernen. Man kann lernen, das Vertrauen in sich zu stärken und man kann auch lernen, das Vertrauen in vielleicht irgendwas Höheres in das Leben zu stärken. Also das ist, finde ich, auch so, man kann das üben, aber man kann das, finde ich, auch lernen, dass man das bekommt auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, Vertrauen ins Leben kommt immer nur durch Vertrauen zu sich selber. Also das
geht dann
ist
Hand
ja,
in Hand.
Genau. Und auch wem anderes zu vertrauen. Woher kommt das? Indem ich mir halt selber vertraue.
Ja.
Und das heißt ja dann auch, ich finde, sich selber vertrauen heißt halt auch, zu wissen oder sich so zu vertrauen, dass whatever happens, ich kann mich halt irgendwie halten, ich kann mich auffangen. Weil wir wissen halt nicht, was passiert.
Nee.
Wir wissen es halt nie so.
Ja.
Und da einfach zu wissen, okay, ich kann mich halten, ich vertraue meinem Netzwerk um mich rum, in das ich fallen würde, wenn ich fallen sollte.
Also würdest du auch sagen, Kontrolle ist ein Versuch, Sicherheit zu bekommen oder das Gefühl von Sicherheit?
Ja, definitiv.
Ja.
Ja. Das ist ein ganz großes Sicherheitsbedürfnis steht dahinter.
Und tatsächlich ist es ja auch so, da sind wir jetzt wieder bei dem großen Thema Kindheit, was in jeder Folge kommt, dass häufig Kinder, die sich eben hilflos gefühlt haben, die werden später zu Kontrollfreaks im Erwachsenenalter.
Macht total Sinn, ne?
Und das ist auch eben dieses, da sind wir wieder bei dem Schönen an der inneren Arbeit, weil ja, es ist, wir haben einmal diese Schattenanteile, über die wir gesprochen haben, vielleicht das Manipulative oder sich erstmal dem zu stellen, oh krass, ich kontrolliere, ich sabotiere mich selbst. Und gleichzeitig liegt da aber auch wieder so viel Verständnis und Liebe für einen selbst, weil alles, was wir tun, tun wir nur aus den besten Absichten. Egal wie destruktiv oder egal wie in Anführungszeichen schlimm das Verhalten auch sein mag oder uns selber erscheinen mag, so manchmal denken wir selber, wieso tun wir das? Wieso kriegen wir es nicht hin, aus diesem Muster auszubrechen? Aber wenn man da versteht, eigentlich tun wir das, um uns sicher zu fühlen. Eigentlich tun wir das, um, ich weiß nicht, ich glaube, du hattest ja auch noch ein paar, um uns vielleicht nicht schuldig zu fühlen. Du hattest ja auch noch ein paar schöne Sachen, die du gesagt hast. So, wenn man das versteht, ich finde, das macht den Prozess so viel einfacher.
Ich finde, es lohnt sich aber so, diesen Weg zu gehen, in mehr Vertrauen. Ich hab wieder eine Metapher mit einer Tür mitgebracht, hatte ich neulich schon mal. Ne? Das war ein Schloss mit den Türen und den Räumen. Ich habe wieder eine Metapher mitgebracht.
Ach ja, her damit. Ach so, das Schloss mit dem, worüber haben wir dann, ach, ich glaube Schattenanteile vor zwei Folgen, ne? Dass wir eigentlich so viele Zimmer haben als Persönlichkeit oder als Mensch und dann aber nur zwei nutzen, weil wir die anderen alle zumachen.
Genau, und so ist es, finde ich, mit dem Kontrollthema auch, weil wenn wir immer versuchen, alles zu kontrollieren, dann werden uns unfassbar viele, also uns werden ja im Leben unfassbar viele Türen immer mal wieder aufgemacht. Also ich meine, ich bin jemand, ich bin schon durch relativ viele Türen durchgegangen und ich bin auch noch nicht durch alle durchgegangen. So. Aber wir kriegen alle im Laufe des Lebens Türen aufgemacht. Und je mehr wir zum Beispiel planen, desto weniger nehmen wir diese Türen wahr. Ja, und je mehr wir in der Angst und in der Kontrolle sind, desto weniger gehen wir durch diese Türen durch. Und irgendwann sind die Türen halt auch einfach wieder zu. Und dann steht man an irgendeinem Punkt im Leben halt vor 1000 verschlossenen Türen. Und deswegen lohnt sich das, finde ich, so da durchzugehen und diese Neugier, die ja dann vielleicht auch damit kommt, mit dem Vertrauen, was man aufbaut, dass man sich traut, durch diese Türen durchzugehen. Egal wie groß oder klein das ist, was dahinter ist, aber Raum zu machen dafür, da reingehen zu können.
Und da sind wir, es ist schon wieder die perfekte Überleitung. Es ist, als könntest du meine Gedanken lesen, Birdi, weil...
Erstmal
ist es voll schön, was du gesagt hast und es stimmt auch so. Denn ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben, wie wir aus diesem Kontrollmuster rauskommen. Ich glaube, ein bisschen haben wir schon gesagt. Und das, was du ansprichst, dass wenn wir kontrollieren, wir eigentlich an Türen, die wichtig für uns sind, vorbeigehen. Denn wenn wir Kontrolle nutzen, um Sicherheit zu bekommen oder auch häufig ist es ja auch ein Gefühl, genau, der Hilflosigkeit, wir versuchen Sicherheit, Macht zu bekommen übers Leben, dann sind wir aber auch im Widerstand gleichzeitig zu den anderen Möglichkeiten im Leben. Und dann sind wir eben im Widerstand zu, was du gesagt hast, zu den Türen, durch die wir eigentlich durchgehen sollen, die uns eigentlich das geben, was uns wirklich erfüllt oder wo uns das Leben eigentlich hinleiten möchte.
Voll.
Häufig, wenn wir kontrollieren und im Widerstand sind, meistens macht es ja den Prozess einfach unnötig schwer. Denn irgendwann werden wir zum Ziel kommen. Und wenn wir aber die Kontrolle aufgeben, dann wird es einfacher, dahin zu kommen. Und dann ist sozusagen der Schmerz und das Leid geringer, um dahin zu kommen, wo wir eigentlich hin sollen.
Ja, weil man die Widerstände irgendwie loslässt und weil man dann, glaube ich, auch akzeptiert, dass Hochs und Tiefs dazugehören. Ja, also wir haben ja immer so die Vorstellung, ich meine, ich hatte die auch noch relativ lange. So, okay, ich bin jetzt an Punkt A und ich möchte zu Punkt B. Punkt B ist mein Ziel. Und ich habe das dann immer vor mir gesehen, wie so eine gerade Linie. Von Punkt A laufe ich gerade zu Punkt B. Aber so ist es halt einfach nicht. Und je größer quasi dieses Ziel ist, desto größer sind auch einfach die Auf- und Abs und die gehören dazu. Und wenn wir dann immer wieder mit Kontrolle versuchen, dagegen anzukämpfen, dann wird's halt fucking mühsam. Also wie du im Grunde gesagt hast, dann wie gegen den Fluss zu schwimmen und zu akzeptieren, ja, man hat Niederschläge. Also definitiv, was hatte ich schon für Niederschläge? Und dann aber immer wieder aufzustehen und weiterzumachen und zu sagen, okay, es ist Teil vom Prozess, es gehört einfach dazu.
Ich glaube, das ist auch, ich weiß nicht, ob du das ähnlich mitgemacht hast, aber auch so, was einem so in der spirituellen Community manchmal versprochen wird. So, du fängst an mit, das war ja bei mir genauso, ich visualisiere und meditiere und mache den ganzen Kram. Und es ist auf einmal nur noch Positivity und Alignment und Dankbarkeitstagebuch und bla 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 so. Und das ist, ich glaube, viele, die gerade auch auf den spirituellen Persönlichkeitsentwicklungsweg kommen, gehen diesen Weg, der ja auch unglaublich wichtig ist. Also das ist wichtig. Aber dann kommt irgendwann, puh, Schattenarbeit, puh, das sind ja Gefühle. So, oh, da sind ja noch meine Muster, die ich mir anschauen darf. So. Also genau, das gehört halt einfach dazu. So diese Höhen und Tiefen gehören dazu. Und gleichzeitig merke ich aber schon auch, dass ich habe schon das Gefühl, dass man irgendwann so die ganz krassen Tiefen auch nicht mehr hat. Also keine Ahnung, bei mir ist ja zum Beispiel die gesundheitlichen Themen. Ich habe schon das Gefühl, dass viele von den physischen und psychischen Symptomen, dass das einfach schon jetzt gerade einfach hinter mir liegt und nicht mehr so Thema ist. Und das ist natürlich schon auch nochmal was anderes, als wenn ich mir jetzt überlege, weiß nicht, was mein Business-Thema oder irgendwie sowas, habe ich schon das Gefühl, dass es irgendwann auch ein bisschen leichter wird zumindest.
Ja, weil man, würde ich auch sagen, also ja und nein, ich glaube, man lernt einfach immer mehr und das ist ja irgendwie auch das Leben, mit Dingen umzugehen.
Ja.
Also, und da haben,
auf jeden Fall,
würde ich jetzt sagen, wir beide halt auch so ein Mindset einfach, dass wir sagen, okay, whatever happens, ich möchte daraus lernen. So, ich möchte es nicht wegschieben, sondern gucken, okay, wie kann ich von da lernen? Und das ist auf jeden Fall ja bei mir mittlerweile auch ein Ziel, dabei eventuell noch Leichtigkeit empfinden. Das ist nicht mehr, also, dass man nicht immer alles so krass ernst nimmt und es gleichzeitig ernst nimmt. Weißt du, was ich meine?
Voll, voll. Ja, das ist nicht bei jeder Herausforderung, ja, vielleicht einen auch nicht mehr so krass aus der Bahn wirft, ne? Sondern dass man vielleicht die Möglichkeit hat, da aus einer höheren Perspektive drauf zu schauen. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch was Weisheit dann irgendwann ist, wenn du die Fähigkeit hast, genau, zwar durch den Prozess durchzugehen, und das sollte, also da sind wir ja auch Verfechter, geht durch die Prozesse, fühlt die Gefühle, und gleichzeitig aus einer höheren Perspektive drauf zu schauen und sagen, okay, es ist jetzt richtig scheiße und kacke, aber mein Leben geht weiter.
Ja, und wenn ihr, also so, ne, geht durch die Prozesse, aber kommt halt auch wieder raus. Also versackt da nicht, weil das sehe ich auch immer mal wieder, dass Leute einfach in ihrem Prozess versacken und an irgendeinem Punkt hängen bleiben. So, geht weiter.
Ja.
Und geht da wieder raus.
Ja, auf jeden Fall. Genau, also wir haben jetzt schon einige Themen angesprochen. Also einmal natürlich, wie du Kontrolle loslassen kannst, ist, wenn du ja die Muster bewusst machst, wenn du eben realisierst, okay, da bin ich im Widerstand und ich gebe mich dem Flow hin, und auch einfach eine bewusste Entscheidung treffen, hey, ich möchte, so meine Intention ist, diese Kontrolle aufzugeben. Das ist ja auch, wie sehr wir mit unserer Intention, und ich habe schon das Gefühl, wenn wir diese Intention setzen und diese Entscheidung treffen, das auch zu tun, dann werden sich die Schritte auch vor uns irgendwie zeigen.
Ja, auf jeden Fall.
Die dann zu gehen sind. Ich habe ja auch noch eine Sache, ich glaube, wir sind da jetzt eigentlich schon drin, wir haben es ein bisschen angesprochen, aber auch, wie man sozusagen Kontrolle aufgeben kann, wie wir lernen können, Kontrolle mehr loszulassen. Und zwar habe ich ja auch was mitgebracht.
Einfach loslassen, Dankbarkeit. Ja. Einfach vertrauen, Leute, einfach vertrauen.
Macht eine Vollmondzeremonie.
Ja, dann ist alles durch.
Dann ist alles durch. Denn Kontrolle, klar, resultiert aus der Kindheit, resultiert aus einer Angst, aber ist ja auch ein Ego-Konstrukt und führt auch zu Disempowerment. Und das Gegenteil von Kontrolle oder ein Gegenteil davon ist eigentlich Empowerment, wieder die Eigenermächtigung. Und das passiert eben, du kannst ja, weil natürlich können wir viele Dinge nicht kontrollieren, aber man hat ja schon, oder wir haben ja schon auf viele Dinge Einfluss. Und das zu realisieren, sich wirklich genau anzuschauen, wo habe ich keine Kontrolle, aber wo habe ich trotzdem Einfluss? Und da ist dieses klassische Beispiel, ich kann nicht kontrollieren, wie andere Menschen reagieren. Ich kann nicht kontrollieren, was andere Menschen tun. Ich kann nicht die Politik kontrollieren, nicht das Wetter, aber ich habe Einfluss darauf, wie ich reagiere. Ich habe Einfluss darauf, wie ich Dingen begegne. Ich habe Einfluss darauf, welche Entscheidungen ich jeden Tag treffe.
Auf jeden Fall.
Und das ist eben auch ganz viel diese, da kommen wir eigentlich bei der Inner Work, weil auch sehr einfach sehr viel, was im Inneren passiert bei uns, darauf haben wir auch Einfluss. So, ich kann zum Beispiel meine Vergangenheit nicht ändern, aber ich habe Einfluss darauf, wie ich mit ihr umgehe, welche Entscheidungen ich jetzt treffe, um da vielleicht auch Dinge aufzuarbeiten. Denn häufig, wenn wir in der so krass kontrollieren, verlieren wir häufig den Blick dafür, was wir eigentlich beeinflussen können. Und das ist eben dieses, okay, ich kann das im Außen nicht kontrollieren, aber ich habe so viele Möglichkeiten. Und das ist ja auch eigentlich eine unserer Messages, würde ich sagen. Korrigiere mich, falls ich falsch liege, aber wir haben ja einfach unglaublich viel Einfluss auf unsere Realität und unglaublich viel Einfluss auf unser Leben. Viel mehr, als ich jemals gedacht hätte.
Ja, und das, finde ich, hast du auch richtig gut gesagt, weil es war mir auch lange nicht bewusst, wie oft legen wir den Fokus wirklich auf Dinge, die wir nicht kontrollieren können, und sind da einfach mit unseren Gedanken und blenden völlig aus, was wir alles kontrollieren können.
Ja.
So, ja, also klassisches Beispiel, wir bringen es immer wieder, Autofahren. Ja, wenn jetzt jemand vor dir, keine Ahnung, richtig langsam fährt und ich dann wieder im Auto sitze und sage, boah, machst du jetzt Picknick hier oder was soll das werden? Ja, ja, ich habe ja, oder hatten wir jetzt am Wochenende, dass jemand hinter einem steht und hupt wie so ein Irrer.
Ja.
Wo man noch nicht losfahren kann.
An der Tankstelle.
Ich kann mich aufregen, ich kann Musik anmachen, ich kann es ignorieren. Ich habe ja so viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Und sich dann aufzuregen oder sich zu stressen, ist halt ganz krass gesagt auch einfach eine Entscheidung dann.
Ja, auf jeden Fall.
Oft eine unbewusste Entscheidung, aber es ist
natürlich
eine Entscheidung, weil ich könnte mich ja
natürlich
zu 100 verschiedenen anderen Sachen entscheiden.
Ja, das, du hast es eben so schön gesagt, ich kann es nicht mehr wiederholen, richtig, aber das ist einfach super wichtig. So fokussiere dich darauf, was du beeinflussen kannst, und das ist einfach schon unglaublich viel im Leben.
Ja, voll.
Und was auch hilfreich sein kann, du hattest es auch schon angesprochen, dass Sicherheit, und da würde ich ja auch Self-Empowerment einfach dazu zählen, sehr viel mit Selbstvertrauen zu tun hat.
Kannst du noch mal kurz Self-Empowerment definieren?
Naja, Empowerment ist für mich, ich weiß jetzt gar nicht, was die Definition ist, aber Empowerment ist ja für mich die Realisation, dass wir mehr Macht über unser Leben haben und viel mehr beeinflussen können, als wir eigentlich denken. So,
ja.
Empowerment ist für mich diese Macht, diese Eigenermächtigung.
Ja.
So die Eigenverantwortung, das vielleicht auch nochmal. Eigenermächtigung ist ja eigentlich, wenn du die Eigenverantwortung zurückholst und realisierst, ich habe da eigentlich, kann viel mehr beeinflussen und ich habe viel über viel mehr Dinge Macht. Macht ist ja häuftig ein bisschen negativ konnotiert, finde ich, in der deutschen Sprache.
Ja, ist es total, aber ich finde, Macht überhaupt nichts Negatives.
Ja. Deswegen manchmal benutze ich auch das Wort Power dann, weil Power ist im Englischen eben nicht nur, also nicht negativ konnotiert, ich finde im Deutschen schon. Genau, aber du hast halt mehr Macht, du hast mehr Power über die Dinge in deinem Leben, als du denkst und als wir denken. Und ich glaube, das ist für mich eigentlich Empowerment, ja.
Ja, finde ich eine richtig gute Definition. Ich habe
genau,
hinzuzufügen. Komm mal, ja, Wikipedia-Artikel drüber schreiben.
Und wie kann man dieses Self-Empowerment und auch dieses Selbstvertrauen, ich finde, weil viele denken ja, es ist alles im Außen und ich kann nichts kontrollieren, und das kann man tatsächlich schon durch super Kleinigkeit machen. Selbstvertrauen passiert ja einfach, wenn du dir Dinge vornimmst und einfach zu deinem Wort stehst. Und das können schon, finde ich, Kleinigkeiten sein, wie ich trinke jetzt jeden Morgen, da sind wir wieder beim Zitronenwasser, das kommt auch jede Folge. So, es sind einfach, dass man mit Kleinigkeiten, so hey, ich gehe jeden Tag an die frische Luft oder zweimal die Woche, dass man sich, ich sag mal, realistische Ziele setzt und diese einhält, das schafft ja einfach unglaubliches Selbstvertrauen auch.
Ja, total. Das fördert das Vertrauen zu sich selber enorm. Also das ist, würde ich sagen, mega wichtig.
Ja.
Oder auch und das Thema Grenzen einhalten, ne? Auch da irgendwie so sich mal überlegen, okay, was ist eine Grenze, die ich mehr einhalten möchte? Mir oder anderen gegenüber.
Ja.
Und keine Ahnung, also meinetwegen nicht spät ins Bett gehen oder nicht aus sozialem Druck Alkohol trinken oder keine Überstunden machen. Das kann in so vielen sozialen Situationen sein. Und da einfach mal zu sagen, okay, ich setze jetzt diese Grenze und ich halte sie ein.
Ja.
Das
ist ein richtig guter Tipp auch.
Das Vertrauen zu einem selber.
Das ist richtig gut. Also ein bisschen im Thema sind, wie kann ich da rauskommen? Und da hattest du ja schon super viele Impulse, weil hinter der Kontrolle steht ja eine Angst und sich dem mal wirklich zu stellen. So was ist eigentlich die Angst? Wovor hast du Angst? Was würde passieren, wenn du nicht mehr so viel planst? Was würde passieren, wenn du, was auch immer, wenn das nicht mehr perfekt ist? Und da mal reinzugehen und da dann natürlich auch in die Inner Work zu gehen und sich dem zu stellen, weil wenn man das auflöst, was dahinter ist, dann wird man auch weniger Impulse haben, zu kontrollieren.
Total. Und ich glaube tatsächlich, dass der einzige Weg, dass Ängste sich auch wirklich auflösen, durch die Angst durch ist. Ich hatte das im Grunde früher schon, ey. Wenn ich vom Pferd gefallen bin, hieß es immer so direkt wieder drauf, damit man bloß nicht so eine Angst entwickelt, dass man nochmal runterfallen könnte, beziehungsweise dass es okay ist, wenn man nochmal runterfällt. Und im Endeffekt ist es, finde ich, mit allen Dingen so. Und man kann das im Kleinen schon mal anfangen, so, wovor habe ich Angst? Und dann die Dinge einfach mal zu machen. Also einfach mal machen. Und die Angst halt mitzunehmen. Ey, wie oft geht mir der Arsch auf Grundeis, wenn ich irgendwelche Dinge mache? So, das ist nicht, dann höre ich oft so, das ist so mutig, wieso hast du keine Angst? Und ich bin so, ey, ich habe fucking Angst. Und das ist hier gerade nicht easy. Und Das können wirklich schon kleine Dinge sein. Also zum Beispiel, ich glaube, für manche Menschen fängt es schon da an, einfach mal Raum zu machen für Flow. Zu sagen, okay, vielleicht nehme ich mir heute mal nichts vor und gucke einfach mal, was passiert. Oder vielleicht bleibe ich gerade einfach mal länger hier, weil es mir gut tut und versuche, meine Verabredung nach hinten zu verschieben. Einfach, weil es sich gerade mal gut anfühlt. So Dinge, die man vielleicht so nie machen würde. Kann so ein kleines Ding sein. Es kann auch sein, alleine ins Kino zu gehen und einen Kaffee zu trinken und sich sowas mal zu stellen.
Ja, voll, weil letztendlich unser Nervensystem am Anfang, wenn wir was Neues tun oder da vielleicht eine Angst ist, es fühlt sich manchmal einfach unangenehm an. Auch wenn es eben genau Kleinigkeiten sind. So, und irgendwann wird aber das, was vorher unangenehm war, die Story erzähle ich ja auch immer wieder, bei meinem ersten Instagram-Post, jetzt vor 1,5 Jahren, hatte ich wirklich fast eine Panikattacke, so hat es sich angefühlt. Und jetzt haben wir hier einen Podcast und so, man kann das eben auch lernen, so man kann das, die Kapazität des Nervensystems auch weiten, wenn man auch natürlich behutsam vorgeht und natürlich auch die innere Arbeit macht. Und ich meine, ich war ein bisschen auf Instagram, dann wieder nicht und es war natürlich auch ein Prozess, aber genau, man kann das auf jeden Fall auch lernen.
Und ich glaube auch, also das ist, finde ich auch immer so leicht gesagt, der Freude folgen, aber einfach mal bewusst zu hinterfragen, was sind denn die Tätigkeiten gerade, die mir Freude machen? Bin ich in der Freude oder mache ich das aus einer Gewohnheit raus? Weil viele Gewohnheiten bauen wir ja auch auf, genau aus dieser Kontrolle, aus diesem Angstbedürfnis.
Oh, sehr gut.
Aber aus der Angst heraus, aus dem Sicherheitsbedürfnis, bauen wir ganz viele Routinen in unserem Leben auf, suchen uns teilweise auch den Job danach aus und sind dann in so einer Spirale und einfach mal zu hinterfragen, okay, was macht mir da gerade Freude? Und dann, genau, wenn man dann Raum hat, nämlich mehr in diesen Flow reinzukommen, zu sagen, okay, ich probiere jetzt mal andere Dinge aus. Und ich glaube, wie alles im Leben, vieles geht auch einfach durch Ausprobieren.
Und da gibt es ja auch die schöne Frage, die hat bestimmt auch jeder schon mal gehört. Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest?
Ja, ich finde die, es geht so. Weil ich glaube, viele wissen gar nicht, wovor sie Angst haben.
Das stimmt, aber es kann ja zumindest einem zeigen, wenn du darauf antwortest, kann es dir ja zumindest zeigen, wo eventuell Ängste liegen.
Auf jeden Fall. Was ich noch empfehlen kann, also ja, ich finde die Frage, ja, sie ist gut. Sie ist gut. Ich glaube, ja. In Kombination vielleicht mit einer Liste, wovor du alles Angst hast.
Also bei mir, als ich die Frage mal wirklich beantwortet habe, ist mir schon aufgefallen, weil wenn du die beantwortest, dann siehst du ja, wo die Ängste sind. Es kann sozusagen eine du umgehst quasi den ersten Schritt zu gucken, wo ist die Angst, sondern du gehst schon einen Schritt weiter und das kann dir aber zeigen, wo sind die Ängste überhaupt. Also ich hab die Frage nicht so beantwortet, ich habe sie mal beantwortet mit, worüber würdest du reden, wenn du keine Angst hättest. Und das hat mir dann schon Themen gezeigt, so krass, weil wenn man dann einfach mal drauf losschreibt, also ich bin ja auch so ein Journaling-Mensch, wenn du mal drauf losschreibst, dann kommen auf einmal Sachen raus, wo du denkst, ah, okay, darüber hätte ich nicht gedacht.
Ja, das stimmt.
Aber genauso hat ja für manche macht das aber vielleicht keinen Sinn. Ja,
ja, man kann die Frage auch, wie du sie ja auch abgewandelt hast, in alle Richtungen abwandeln. Ne? Wie würde mein Alltag aussehen, wenn ich keine Angst hätte? Wie würde mein Leben aussehen, wenn ich keine Angst hätte? Wie würde meine Morgenroutine aussehen, wenn ich keine Angst hätte? Keine Ahnung. Also man kann es ja in alle Richtungen abwandeln.
Das sind manchmal so, es gibt mehrere Fragen. Ich finde, das ist so eine Frage, die manchmal eben dieses Unterbewusstsein so ein bisschen umgeht.
Ja, das stimmt. Aber eigentlich, also wir hatten ja am Anfang, wir hatten ja jetzt vorher auch schon mal kurz eine Diskussion, ob das jetzt so ist oder nicht. Was ist das Gegenteil von Kontrolle? Und ich habe ja gesagt, das ist Vertrauen. Und für mich
auf jeden Fall
ist es auch ein bisschen Lebensfreude. Weil wenn wir in der Lebensfreude sind, dann sind wir im Jetzt, dann sind wir in der Leichtigkeit, dann erlauben wir den Moment und Momente, also ja, Momente der Lebensfreude sind wir auch meistens sehr bei uns im Loslassen. Und deswegen ist das für mich auch so ein bisschen der mit Vertrauen der Gegenpart zur Kontrolle. Oder das, was entsteht, wenn wir die Kontrolle mehr loslassen. Nicht direkt, es ist oft ein Prozess.
Ja, mein erster Impuls, kann ich ja offen und ehrlich teilen, als du gesagt hast, Gegenteil von Kontrolle ist Lebensfreude, habe ich ja zuerst gesagt, sehe ich ganz anders.
Auf gar keinen Fall. Schlafst du.
Das liegt eher daran, dass für mich vor dieser Lebensfreude, oder das hast du ja auch schon ein bisschen angedeutet, es ist ein Prozess, kommt ja erstmal die Akzeptanz.
Ja.
Weil häufig bedeutet ja Akzeptanz oder das Loslassen von Kontrolle, nicht häufig, sondern kann bedeuten, würde ich sagen, dass vielleicht auch erstmal so ein bisschen Chaos entsteht. Weil wenn man sehr kontrolliertes Leben führt und sehr immer sehr kontrolliert, was im Außen ist, was mache ich, wann, wie auch immer sich das für denjenigen dann äußert, dann kann das ja schon erstmal bis zu ein bisschen Unruhe führen, muss nicht, aber kann. Weil man dann vielleicht auch nicht mehr die Erwartungen erfüllt, wie andere Leute einsehen. So, ich weiß nicht, wenn man früher die Person war, die alles geplant hat und sich um alle Partys oder so alle Ausflüge gekümmert hat und plötzlich macht man das nicht mehr, kann es, finde ich, schon manchmal zu Unruhe führen. Und deshalb genau erstmal so in die Akzeptanz zu gehen und ja, da sind wir schon wieder bei dem Fluss des Lebens, sich dem Fluss des Lebens hingeben. Und dann, finde ich, kann man schon auch, ich glaube, wo ich dir natürlich zustimme, und darüber haben wir dann ja auch gesprochen, ist dieses einfach im Moment sein, weil die größte Freude ist ja eigentlich im gegenwärtigen Moment, wenn wir wirklich präsent sind mit dem, was wir tun.
Du hast
und deswegen, da stimme ich auf jeden Fall zu, ja.
Du hast neulich tatsächlich zu mir gesagt, im ganzen Leben geht es eigentlich darum, dass wir lernen, im Moment zu sein.
Ja.
So daher gesagt, ich dachte so, ja,
voll, ey.
Ja, hast da einen rausgehauen. Fand ich, ja, genau so, dachte ich, stimmt. Darum geht es.
Genau, wenn wir kontrollieren, dann sind wir in dem Gegenteil davon.
Ich finde es jetzt aber irgendwie lustig, dass du sagst, es kann sein, dass eventuell ein bisschen Chaos entsteht.
Ja.
Ich würde tatsächlich sagen, mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit entsteht maximales Chaos.
Wir wollen die Zuhörer noch behutsam anführen. Es ist erstmal alles, ist Roses and Butterflies.
Genau.
Und
alles und schön.
Ja.
Ein paar Affirmationen sagen jeden Morgen.
Und gleichzeitig sind wir aber, weil, ich weiß nicht, ich habe das tatsächlich weil wir es darüber gesprochen haben, hinter der Kontrolle ist Angst. Und jetzt machen wir mal einen Spiritual, Energetic, vielleicht so einen Energetic-Ausflug, Vibrational, wenn wir Angst als Energie sehen, dann ist das Gegenteil von Angst Liebe. Also wenn wir, und jetzt sind wir wieder bei Dankbarkeit und Liebe üben und Liebe fürs Leben, so für sich, für das Leben. Das heißt, wir können Kontrolle auch aufgeben, indem wir uns mehr auf Liebe fokussieren und darauf, was wir im Leben lieben. Lachen ist zum Beispiel auch eine Form der Liebe tatsächlich. Und das fand ich sehr spannend, dass es ja, dass man Angst auch einfach lösen kann durch mehr Liebe im Leben. Und das ist ja auch, glaube ich, das, was du ja auch viel sagst, dieses Leben genießen und ja, einfach das Leben leben und Dinge tun, wo die Freude liegt. Und dass man das auch schon dadurch einfach ja zumindest ein bisschen auflösen kann, ja, oder auch viel.
Mir hat ja mal eine Freundin von uns gesagt, dass immer, wenn ich mich über irgendwen aufrege, ich in die Liebe gehen soll. Wie mache ich das? Sag einfach innerlich, ich liebe dich zu einer anderen Person. Und ich habe das eine ganze Zeit mal gemacht und das war krass, weil das unfassbar viel verändert und wirklich ganz viel in die Akzeptanz und ins Verständnis geht und weg von der Verurteilung von anderen.
Ja.
Und ich will mich jetzt hier auch gar nicht so rosig darstellen, das klappt definitiv auch nicht immer, aber und ich mache es auch nicht immer, aber das ist so eine Übung, die ich immer mal wieder mache und jedes Mal erstaunt bin, was das für einen positiven Effekt hat.
Ich finde, das ist ja tatsächlich, weil wir reden ja auch häufig darüber, in der inneren Arbeit beschäftigt man sich viel mit der Kindheit und was da passiert ist. Und ich glaube, viele, ich weiß nicht, gerade wenn man das vielleicht auch Eltern erzählt, die Eltern haben Angst und sagen, warum wühlst du jetzt rum und warum schaust du dir das alles an? Aber tatsächlich passiert ja in dem Prozess, du machst dir die Dinge bewusst und du siehst, ah, das und das war nicht gut in meiner Kindheit und das ist schiefgelaufen. Und gleichzeitig, finde ich, entsteht aber viel mehr Verständnis für die Eltern, warum sie so gehandelt haben. Das macht es natürlich nicht okay. Also es macht es nicht okay. Aber ich finde, dadurch, wenn man die innere Arbeit macht und Verständnis für sich entwickelt und weiß, boah, woher kommt das, dann hast du ja einen ganz anderen Blick auf die Welt, weil du weißt, dass niemand sich scheiße verhält oder vielleicht irgendwelche destruktiven Verhaltensmuster hat, weil er das will, sondern weil es eigentlich aus irgendeiner Wunde oder irgendeinem Trauma resultiert.
100% gehe ich total
und so ein bisschen
mit.
In die Richtung geht das ja auch.
Ja, und das ist auch eine Meinung, die ich vertrete. Und gleichzeitig, und das ist, finde ich, dann auch die Kunst darin, heißt das nicht, dass man alles okay finden muss, sondern gleichzeitig kann man sagen, okay, so ich habe Verständnis für deine Situation und trotzdem grenze ich mich davon ab, weil es für mich nicht in Ordnung ist, zum Beispiel XY behandelt zu werden. Oder, ne, also...
Auf jeden Fall, genau, ja.
Das ist ein ganz wichtiger Teil davon, weil ich finde, das hat man weil wir jetzt auch schon über diese Spiritual Communities geredet haben, in so Spiritual Communities oft, dass man sagt, alle akzeptieren, jeden akzeptieren, Love and Light und da. So, nee, so ist es halt eben nicht. Also ja, ich kann jemandem Liebe schicken oder wünschen, dass es der anderen Person gut geht und trotzdem sagen, ja, you do you, me do me.
Genau, es ist ein Unterschied zwischen Verständnis haben und du kannst Verständnis haben und ja gleichzeitig Grenzen setzen.
Das ist es, ne? Ganz wichtig. Ja.
Voll. Auf jeden Fall. Also genau, es geht gar nicht darum, dass es, und ich glaube, das ist ja auch das Schwierige, darüber haben wir auch häufig geredet, ja, an der inneren Arbeit oder an allen Prozessen ist, dass es gleichzeitig ist. Du hast Verständnis und gleichzeitig findest du es kacke. So, du kannst Liebe für jemanden haben und gleichzeitig kannst du es nicht in Ordnung finden, wie er sich verhalten hat oder sie.
Ja, aber ich glaube, die Reaktion ist dann eine andere. Ist dann vielleicht nicht direkt Gegenangriff, sondern ist zu sagen,
die Reaktion ist ja gleich. Ja. Die Reaktion sollte ja auf jeden Fall sein, so halt nicht.
Ja, aber ich glaube, die Reaktion ist eine andere. Weil wenn ich jetzt nicht in diese innerliche Akzeptanz gehe, dann würde ich vielleicht, wenn mir jetzt jemand blöd kommt, direkt in den Gegenangriff gehen.
Ach so, ja, das auf jeden Fall, ja. Ich dachte, du meinst, es gibt einen Unterschied zwischen ich habe Verständnis und ich setze Grenzen, aber es geht, ja.
Nee, sondern in der eigenen Reaktion. Ich glaube, dafür ist das so wichtig.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn man halt dann wieder ein Thema Eigenmacht, seine eigene Reaktion nicht mehr unbewusst ablaufen lässt, sondern merkt, boah, ich kann das aber beeinflussen jetzt hier.
Oder genau, ich kann erstmal atmen und mir auch den Raum nehmen, zu überlegen, wie ich reagiere. Das sind ja auch schon so Tools, die mir dann auch geholfen haben. Oder jemand stellt eine Frage und ich sage, ich überlege, ich komme nochmal zu dir zurück. Das sind ja auch so kleine Tools, die man sich schaffen kann, um sich erstmal zu beruhigen, um dann zu überlegen, wie möchte ich überhaupt reagieren.
Zusammenfassen, einfach mal loslassen und vertrauen.
Ja.
Ganz
zusammenfassend.
Einfach.
Ganz einfach, ja. Was hat dir denn am meisten geholfen, so Kontrolle loszulassen?
Also bei mir ist es ja, es gibt so Lebensbereiche, in denen bin ich sehr im Vertrauen tatsächlich. Und es gibt immer noch auch Lebensbereiche, wo ich erstmal halt gegen den Fluss schwimme. Und dann auch so lange gegen den Fluss schwimme, bis ich merke, mir geht es einfach wirklich nicht gut damit. Also ich merke das dann daran, dass ich zum Beispiel viel weine oder traurig bin und dass ich unfassbar viel mache, aber wenig Results bekomme, also wenig irgendwie Veränderung sehe, dann merke ich mal, okay, ich schwimme hier gerade die ganze Zeit gegen den Strom. Und ich werde immer schneller auch damit zu sagen, okay, ich lasse das jetzt los und springe in diese Angst rein, in das Worst-Case-Szenario, wie man das auch immer formulieren möchte. Und das habe ich einfach dadurch erreicht, dass ich Vertrauen zu mir selber aufgebaut habe. Und deswegen finde ich das auch immer so wichtig, weil ich glaube einfach, je mehr wir uns selber vertrauen, desto früher oder schneller trauen wir uns, in diese Ungewissheit reinzuspringen. Und ja, was soll ich da jetzt sagen? Was hat mir geholfen? Ihr kriegt die gleiche Antwort wie immer. Schattenarbeit, innere Giftarbeit und Breathwork. ja, wie ist es denn bei dir?
Ja, auf jeden Fall auch die Inner Work. Also ich glaube, da reden wir auch häufig, an dem Punkt sind wir auch sehr unterschiedlich. So, du gehst vielleicht eher erstmal los mit der Angst und gehst da durch und schaust dann auf den Weg, so was gibt es hier für mich noch aufzulösen. Und ich würde sagen, ich habe dann eher vielleicht einfach schon noch mit der Angst gearbeitet, bevor ich den Schritt im Außen mache. Also ich würde sagen, natürlich mache ich das, bleibt dann auch ein Rest Angst, weil dein Körper, dein Nervensystem, die wissen das nicht. Aber zum Beispiel, bevor ich angefangen habe, bei Instagram zu posten oder währenddessen, habe ich viel Inner Work gemacht mit meinem inneren Kind. So, wovor hat sie Angst, gesehen zu werden, meine Wahrheit zu sprechen? Also ich bin dann eher jemand, der eher erstmal die Inner Work macht und dann ins Außen geht und dann währenddessen natürlich auch noch, weil du kannst so viel Inner Work machen, wie du willst. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es sich immer noch unangenehm anfühlt. Also das auf jeden Fall. Und dann ja auch diese Muster bewusst machen. Genau, Schattenarbeit und innere Kindarbeit. Und was mir tatsächlich auch sehr geholfen hat, ist, ich war ja bis vor, ja, 6 Jahren, ja, wenig spirituell, würde ich sagen. Und mir hat tatsächlich schon auch, dass ich, weil ich, Also dieser Glaube an irgendwie das Universum und das Verständnis für Energien. Also wir haben ja eine Aura, das kann man messen und man kann da ja auch sehr wissenschaftlich rangehen über Quantenphysik. Und da gibt es ja alle möglichen Tools, auch wie man das messen kann, sodass ich meinen Verstand mitnehme. Aber einfach dieser Prozess von innerer Arbeit und gleichzeitig mehr zu mir selber kommen und dann aber auch dieses Vertrauen in irgendwas Größeres, weil so scheiße, also durch so viel Scheiße, wie ich gegangen bin die letzten Jahre, hatte ich immer das Gefühl, als hätte mir das Leben die richtigen Menschen in dem Zeitpunkt oder in dem Moment gegeben und die richtigen Infos, die ich gebraucht habe, um da durchzugehen. Weil ich weiß noch, als ich so unglaublich krank war, da lag ich echt abends im Bett und konnte mich eigentlich kaum bewegen und es ging nichts und ich lag da heulend und ich habe nicht gebetet, weil ich war ja nicht gläubig. Ich hätte wahrscheinlich damals gesagt, ich bin irgendwie Agnostikerin, so ich glaube, dass irgendwas da ist, aber nicht wirklich. Und ich das kann nicht das Leben sein. So, das Leben kann nicht daraus bestehen, dass ich hier liege und so Schmerzen habe und nicht schlafen kann. So, wenn da draußen irgendwas ist, schickt mir die Infos. So, es muss einen Weg geben. Und rückblickend, jetzt kann ich sagen, wurde mir der Weg gezeigt. Also ich glaube auch einfach daran, dass es etwas gibt, diesen energetischen Bereich, das Universum, das sich um uns kümmert. Und auch wenn es gar nicht danach aussieht, auch irgendwo für uns da ist. Das heißt, wir können so dieses nach Hilfe fragen, einerseits die Menschen um uns herum, ganz wichtig, und andererseits auch an was Höheres und sich für diese Magie des Lebens öffnen, für eine Macht oder für eine, vielleicht Macht ist wieder das falsche Wort, aber für eine Energie, für diesen Bereich oder meine Seele, es kann ja was Inneres sein, die Seele, die weiß, was besser für einen ist. Das macht es auch auf jeden Fall einfacher und hat mir sehr geholfen.
Ich finde es voll schön, dass du das nochmal anbringst, weil dem kann ich tatsächlich nur zustimmen. Also es ist ja tatsächlich so, dass Menschen, die einen Glauben an etwas haben, eine richtig viel höhere Heilungschance, was Krankheiten und auch psychische Krankheiten betrifft, angeht. Und muss auch sagen, dass das, was ist, also dieser Glaube an was, ich sage immer, ich glaube an das Göttliche, also ich glaube, dass es eine göttliche Energie gibt und ja, eben auch, dass es gewisse Gesetze des Universums gibt.
Genau.
Das trägt mich auf jeden Fall auch ganz, ganz viel und das hat sich ja auch, also ich hatte ja schon immer so diese Ansicht, dass es mehr gibt und dass wir irgendwie spirituelle Wesen sind, aber das ist ja in den letzten anderthalb Jahren nochmal so krass tiefer geworden und mehr geworden und ich habe da so viel Vertrauen auch schon rausgezogen. Also das ist auf jeden Fall ein richtig wichtiger Punkt, der mich auch dazu befähigt, mich meinen Ängsten zu stellen. Deswegen bin ich so froh, dass du das nochmal gesagt hast jetzt. Zu 100% stärkt mich das. Das war ja auch so Teil meiner letzten Entwicklung oder meinem letzten... Da ist noch nicht so rein, aber nee, ich auch gemerkt habe, so, boah, krass, steht jetzt nochmal an, irgendwie so viel mal wieder loszulassen. Ein wichtiger Aspekt, warum das ging, war, ja, dass ich irgendwie in irgendeiner Ecke dieses Vertrauen in mir noch gespürt habe, dass ich getragen werde vom Universum, dass die richtigen Menschen zur richtigen Zeit in mein Leben kommen. Und ja, genau so ist es ja gerade auch. Also, ja, springen, weil sonst können wir es nicht wissen. Wir können es nicht wissen, wenn wir nicht springen.
Ja, genau. Und einfach die Prozesse. Und ich glaube, mittlerweile haben wir, das ist ja dieser Begriff des Trust Muscles, ne? Also du kannst ja, klar, wenn du mit irgendwas anfängst, weißt du nicht, ob es funktioniert. Aber wenn du diesen Prozess, das ist ja auch irgendwie so manifestieren, hat ja auch einfach also machen wir ja auch viel mit innerer Arbeit und mit irgendwie Tools, die ja auch funktionieren. Aber es gibt einfach diesen energetischen Anteil. Und wenn man sich dem öffnet und sich dieser Magie öffnet und dann auch guckt, wo wurde ich denn eigentlich unterstützt? Wo hat mir das Universum die richtigen Leute, die richtigen Opportunities geschickt, die auch wichtig für mich waren, auch wenn ich teilweise ja am Boden war? Das kann man dann auch einfach mal rückblickend machen und sich das mal bewusst machen und dann auch dieses Vertrauen gewinnen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ja, ich glaube ja auch irgendwie einfach nicht mehr an Zufälle. Ne? Wenn ich mir so mein Leben angucke, ist so, ja, es war immer die richtige Person da, wenn ich gerade irgendwie das brauchte, wenn ich im Fall war. Und klar denkt man manchmal, ne, wir wollen ja auch immer, also der Mensch ist ja auch so gebaut, wir wollen immer das Unangenehme vermeiden. Also unser Gehirn ist ja dazu ausgelegt, irgendwie immer, wenn es unangenehm werden soll, irgendwie so uns davor zu beschützen. Und was machen wir dann? Klassisch ist, sich irgendwie zu betäuben,
mit Konsum oder mit Substanzen oder mit Arbeit, weil wir so darauf gepolt sind. Und ja, ich glaube, das ist halt auch Teil von diesem Schritt, manchmal zu springen, zu sagen, okay, ich bin bereit, dass es halt jetzt unangenehm auch ist mit Zeit. Ja, also wenn wir sagen, irgendwie geht durch eine neue Tür oder springt und wagt es, ja, es kann halt auch Chaos bedeuten, definitiv, aber ich finde irgendwie immer, so unangenehm das auch ist, es ist halt einfach auch Teil vom Leben, dass es mal chaotisch ist, dass es mal scheiße ist, dass es mal wehtut. Es ist halt alles, ja. Es ist halt alles Teil davon.
Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
Sehr schön. Damit.
Damit würde ich sagen.
Beenden wir die Folge heute.
Ja.
Ja. Bleibt eigentlich nur noch zu sagen,
es gibt keinen Ersatz für Glitzer.